Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Diesmal der Sachsenspiegel.
Ja.
Ich habe extra nicht nachgeschlagen, wie ich das bei solchen Sachen immer mache, von denen ich überhaupt noch nie gehört habe. Das ja. Ist das sowas wie so Hexenhammer? So Mittelalter, schlimm?
Ja, also auf jeden Fall, man könnte mal versuchen zu erklären, warum das Teil Sachsenspiegel heißt. Und dann erkläre ich, wann es gewesen ist und wer es geschrieben hat. Also da wollte jemand den Sachsen einen Spiegel vorhalten.
Ach so.
Indem er ihnen erzählt hat, und zwar prosaisch, welche Gesetze gelten. Und der Begriff, der ist dann auch wirklich treffend, weil eigentlich ist es ja wirklich so, wenn du ein Gesetzesbuch liest, dann bekommst du spiegelartig vorgehalten, was geht und was nicht geht. Weil das ist ja einfach nur sozusagen, das darfst du nicht.
Ja, aber warum und Spiegel? Das finde ich komisch. Aber okay.
Das reflektiert sozusagen dein Leben. Du siehst darin, was du machen sollst oder was
so
du nicht machen sollst.
So gemeint, okay. Ja, okay.
Als richtig, wie der Spiegel. So, und das Ganze ist geschrieben, man glaubt es kaum, um etwa 1220.
Hm.
Und der Autor dieses Werkes heißt Eike von Repko. Da sagt man jetzt, oh, unsere blaublütigen Freunde haben etwas Sinnvolles getan. Das ist nur teilweise richtig, weil das damalige von nicht unbedingt auf Adel im heutigen Sinne oder im vielleicht Sinne des 19., 20. Jahrhunderts hindeutet, sondern es war einfach von irgendwo.
Ach so, Holger von Berlin.
Holger von Berlin, okay. Genau. Und so hättest du auch damals geheißen, wenn du irgendwie etwas Außergewöhnliches gemacht hast, wäre das der Holger von Berlin. Und wir würden heute über den Holger von Berlin reden und wüssten genau, was der sozusagen damals, ich sag mal, im 13. Jahrhundert gemacht hat.
Ja,
und
so wobei er würde nicht Holger von Berlin heißen, weil ich ja kein Berliner bin, sondern Kölner. Ich würde wahrscheinlich heißen Holger von Lindenthal.
Holger oder Holgerius de Colonii oder sowas ähnliches. Jedenfalls, so würdest du genannt werden. Und das machen wir auch nur deshalb, weil wir euch damit besser auseinanderhalten können. Diese ganzen Könige und Kaiser, die ja alle ähnlich hießen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Friedriche es gegeben hat, aber bestimmt über 100 oder 200. Und wenn du die nicht nummerierst oder mit Beinamen versiehst, der Große, der Kade, der Dicke, der Dünne, dann kannst du dich nicht auseinanderhalten. Und noch
aber man
schlimmer
hätte
ist
sie ja auch einfach nummerieren können, ne?
Ja, aber noch schlimmer ist es bei den Preußenkönigen, die heißen entweder Friedrich
oder Friedrich Wilhelm.
Und also jeder Schüler im Geschichtsleistungskurs dreht durch, weil es ist einfach nicht auseinander.
Bis heute nicht. Kriege ich bis heute nicht hin. Der letzte war Friedrich Wilhelm der Zweite, ne? Wir wollen unseren alten Kaiser.
Das war Wilhelm der Zweite. Der hieß nur Wilhelm. Und sein Vater war Friedrich der Dritte. Das war der Sohn von Wilhelm dem Ersten. Und der war wiederum Sohn von Friedrich Wilhelm dem Vierten. Also
Der war gar nicht Sohn.
Egal wie, wir kommen jetzt zurück auf Eike von Repko und den Sachsenspiegel. Und warum das eigentlich bis heute ein so wichtiges Werk ist, das erklärt sich daraus, dass wir uns, um 1220 sind wir ja, im Heiligen Römischen Reich befinden. Und wir haben ja beim letzten Mal oder in der letzten Zeit eine Nummer aufgenommen über das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, das ja auch jetzt rausgekommen ist schon, ja.
Nee,
aber kommt jetzt raus.
Nee, ich muss was rechnen, weil wir ja immer ein paar Wochen im Vorlauf sind. In einer Woche kommt Matthias' neues Buch raus. Und bis dahin wird es auch noch eine Sonderfolge geben, wo wir über dieses neue Buch sprechen. Matthias das tut, was er immer tut. Nicht verraten, worum es eigentlich geht, sondern sagen, er muss mein Buch lesen.
Genau. Also jedenfalls, da geht es auch darum, dass in diesem Heiligen Römischen Reich zu der Zeit rund 300 unterschiedliche Territorien existierten. In der Spitze zu Luthers Zeiten, also etwa 200-300 Jahre später, sind es 353 nachgezählte eigenständige Territorien innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, das dann den Zusatz deutscher Nation bekommen hat, weil die hauptsächlichen Anteile dieser Territorien deutsche waren. So. Und jedes dieser Territorien hat darauf geachtet, gegenüber der Zentralmacht, also dem Kaiser, möglichst viel Unabhängigkeit und Autorität zu behalten und möglichst wenig abzugeben. Und wenn man eine Dienstleistung dem Kaiser gegenüber erbringen musste, zum Beispiel Soldaten stellen in einem Krieg, dann hat man versucht, als Territorialherr etwas als Gegenleistung zu bekommen, also Zölle, eine eigene Währung, Abgaben oder Rechte, wo man einfach innerhalb des Deutschen Reiches dann eine gewisse bessere Position hatte.
Ja, aber Leistungsträgerei nennt man das heutzutage. Also man sitzt da und kriegt irgendwoher Geld, ohne auch nur einen Handschlag dafür wirklich tun zu müssen.
Naja, er hat ja Soldaten gestellt. Okay. Also er hat schon was getan.
Nein, er nicht. Seine Soldaten sind gestorben, ja, dafür, natürlich, dass er sich die Taschen voll macht. Ist ein bisschen wie heute.
Holger, jetzt schon mal auf die linken Parolen.
Ja, echt, das ist ja ekelhaft.
So, also jedenfalls der Territorialherr. Der hat dafür gesorgt, dass es eigenständig alles bleibt, was ihm gehört. Und er hat eben auch dafür gesorgt, dass es eigene Gesetze gibt. Und diese Gesetze sind tatsächlich bis hin zu den germanischen Stämmen aufgeschrieben. Also Lex Salica ist so ein ganz bekanntes. Das ist das Gesetz der Saalfranken, die aus der Gegend ums Eiselmeer herum im heutigen Holland oder in den Niederlanden kommen, ist etwa um 500 aufgeschrieben und hat Gültigkeit gehabt für diejenigen, die in diesem Einzugsbereich gelebt haben. Oder das Lex Burgundionum, also das Gesetz der Burgunder, das kommt aus dem 9. Jahrhundert. Das war sehr unterschiedlich, konnte ganz gegensätzliche und teilweise sich widersprechende gesetzliche Vorstellungen haben und juristische Grundlagen. Und das war zur Zeit Karls des Großen überlagert mit, ich sag mal einfach, Bundesgesetzen. Diese Bundesgesetze zur Zeit Karls des Großen, wir reden jetzt vom 9. Jahrhundert, also 800 folgende, waren aufgeschrieben in den Kapitularien und die galten für alle. Aber unter diesen
alle Kapitularien... Alle im Sinne von, das waren Rechtsstaaten oder für alle im Sinne von... Menschen. Alle Untertanen, aber der König konnte machen, was er will.
Nein, das ist jetzt, die Fährte falsch, ist gelegt.
Falsche Kategorie?
Aber, ja, falsche Kategorie.
Okay.
Also, Karl der Große, 800 wird er gekrönt, hat dieses große fränkische Reich angeführt, das dann Heiliges Römisches Reich später wurde. Und da galten diese Lex Salica etc., die galten weiterhin, aber es gab da drüber einheitliches Recht für alle Menschen, die in diesem großen fränkischen Reich lebten. Und das ging von heutigen Frankreich bis zum heutigen Polen und von Dänemarks Kante zu Deutschland bis runter südlich von Rom.
War das so wie alle, heute, das Unionsrecht gelebt?
Ja,
teilweise nationales
Recht? Ja, das ist, ja, so ist es. Also im Prinzip jedenfalls. Also die Europäische Union ist in vielen Teilen so ähnlich gebaut wie das Fränkische Reich im Jahr 800, so ähnlich. Man kann das jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber da gibt es so Strukturen, da kann man schon sagen, das ist so ähnlich wie damals. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte eigentlich sagen, es gab in den Kapitularien zur Zeit des großen Fränkischen Reiches übergeordnete Gesetze und die sind natürlich dann irgendwann zerbröselt, weil dieses gemeinsame Reich aufgeteilt wurde, eben in diese bis zu 350 kleinen Territorien. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Also wenn ihr eine Landkarte habt zu Hause, einen alten Schulatlas, schlagt mal auf Deutschland im Mittelalter, dann siehst du einen irrsinnig bunten Haufen von total wirklich winzigen, kleinsten Territorien.
Deutschländerwürstchen.
Ja, genau, das waren die Deutschländer. Und die waren alle unterschiedlich. Die hatten eigene Gesetze, die hatten eigene Währungen, die hatten eigene Zolltarife, die hatten auch eigene Uhrzeiten. Das war nicht so, dass du eine einheitliche Uhrzeit hattest. Das war bis 1850 in Deutschland nicht vorhanden. Keine einheitliche Uhrzeit. So, und diese unterschiedlichen Gesetze, die sind sozusagen für jede Gegend sehr unterschiedlich gewesen. Und für die Sachsen, also dort, wo die Sachsen lebten, hat dieser Eike von Repkow aufgeschrieben und damit auch öffentlich gemacht, was es bis dahin an Gesetzen gab. Und da konntest du zum ersten Mal als Lesekundiger, und die Zahl derer, die lesen konnten, die ging dann schon allmählich auch weiter. Also es waren schon doch ein paar ordentlich viele Leute. Die konnten das dann den anderen, die nicht lesen konnten, vorlesen. Und damit war das Recht sozusagen öffentlich gemacht. Und das ist ein ganz großes und wichtiges Prinzip. Das gibt es seit den alten Griechen, die gesagt haben, wenn wir wollen, dass die Menschen sich an die Gesetze halten, dann müssen sie öffentlich sein, diese Gesetze. Das heißt, die müssen irgendwo einzusehen sein. Ja. Das gab's dann, bei uns kannst du jetzt in jede Bibliothek gehen, das ist für jedermann offen. Du kannst jedes einzelne Gesetz dir irgendwo rauspicken, musst natürlich nur finden, aber das kannst du ja dir zeigen lassen.
Nein, noch viel wichtiger, wenn das Parlament, also der Souverän oder Vertreter des Souveräns ein neues Gesetz beschlossen hat, ist das ungültig, solange es nicht öffentlich geworden ist, obwohl sich alle einig waren, dass es jetzt zu gelten hat. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Ding, das übersieht man oft.
Das ist absolut wichtig, das galt auch in Deutschland so. Also ein Beispiel, also ein Grund, warum der Dreißigjährige Krieg begonnen hat, 1618, war, dass sich die Reichsstände, also die Städte und die Fürsten und der Klerus und so weiter mit dem Kaiser nicht einigen konnten, ein bestimmtes Gesetz zu beschließen. Mhm. Ist jetzt mal egal welches. Und man war sich irgendwie einig, da müssen wir was machen, aber der Kaiser hat am Schluss darauf verzichtet, den Text vorzulesen und ihn damit, wie du eben gesagt hast, öffentlich zu machen. Damit wurde das Gesetz nicht verabschiedet und das war ein Zeichen dafür, dass dieses Verfassungsorgan, der Reichstag, nicht mehr funktionsfähig war. Und damit war klar, es gibt kein vernünftiges Miteinander mehr zwischen der Zentralmacht und den Territorialherren und den Territorien. Also das Ganze und die Teile sind so ineinander verkeilt, dass sie das riesige, das ist ja wirklich riesig, wenn du das mal auf der Landkarte vorstellst, bis südlich von Rom, riesige Reich nicht mehr vernünftig regieren konnten. Wobei zu der Zeit gehörte der nördliche Teil Italiens auch nicht mehr dazu, aber ist egal, riesig groß. So, und genau in diesem Sinne hat auch der Sachsenspiegel funktioniert. Er hat also gesagt, Leute, wenn ihr gucken wollt, was Recht ist, dann könnt ihr das hier lesen. Und zwar auch inklusive der Sanktionen. Damit hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, der dem Verbrechen nahestehende Zeitgenosse, ja, der also sich überlegt, ich klaue jetzt keine Ahnung was, dann konnte der genau lesen, wenn ich erwischt werde.
Da kommt die linke Hand oder die rechte Hand ab.
Ja, genau, kriege ich die und die Strafe. Das ist einmal abschreckend, vielleicht. Auf der anderen Seite aber war auch klar, wenn ich erwischt werde, kriege ich nicht mehr als das, was da steht. Und damit bist du vor Willkür geschützt. Das war ja früher wirklich üblich,
wie bei den Nazis. Habeas Corpus war noch früher, ne?
Ja, den gibt's schon auch aus dem Mittelalter, den kann ich auch gleich, das kommt da auch noch gleich rein. Okay. Also bei den Nazis warst du einfach der Willkür ausgesetzt. Da gab es zwar Gesetze, wo drin steht so und so, diese und diese Strafe gibt es, aber wenn du beim Volksgerichtshof gelandet bist und der Freister dich angebrüllt hat, dann wurdest du erhängt. Ja. Peng. Fertig. Und das war Willkür. Wenn du aber die Gesetze öffentlich machst, inklusive der Strafmaße, dann kannst du sozusagen kalkulieren, ist mir das wert, 5 Jahre Knast, wenn ich jetzt hier 1 Million klaue, sage ich jetzt mal etwas platt gesagt, ja. So, und wir reden jetzt vom Jahr 1220 und das ist ja nicht von ungefähr, dass das gerade zu der Zeit entsteht.
Entschuldigung, ich feig's gerade ein bisschen, weil ich gerade in die Wikipedia geguckt habe und da zitieren sie. Teilweise erscheinen feierliche Sätze und Rechtssprichwörter. Wer auch erst zu der Mulen kommt, der soll erst malen. Wer erster kommt, mal zuerst. Genau. Das ist ganz interessant, aber ja, das ist natürlich ist das ein Gesetz. Heute natürlich nicht mehr, aber
das ist ja das
klar ist muss ein Gesetz gut. sein. Ich war erster, da jetzt wird erstmal mein Mehl gemahlen, danach kannst du dein Mehl mahlen lassen. Wenn du früher gemahlen werden willst, musst du halt früher kommen. Ja.
Genau, und es hat eben nichts mit Malen zu tun. Ne? Das haben wir auch, denken ja auch viele. Wer zuerst kommt, mal zuerst, das ist natürlich, hat nichts mit dem Stift in der Hand zu tun. Aber egal. Wir reden vom Jahr 1220 und da fragt man sich natürlich schon, hat es damals eigentlich eine richtige Juristerei gegeben? Also war dieser Sachsenspiegel für irgendwas gut und nützlich? Und da kann man wirklich sagen, das hängt parallel oder zeitlich einigermaßen gut zusammen. Es gab zu der Zeit jetzt nicht in dem Sinne professionelle Juristen, wie wir das heute kennen, die also jahrelang zur Uni laufen und etc. Aber es gab seit 1088, also ungefähr 120 Jahre vorher, eine Universität, die von sich sagt, sie sei die erste in Europa gewesen, nämlich in Bologna. Und dort war die Juristerei das einzige Fach, was zunächst am Anfang gegeben wurde. Und die Juristen waren jene, die alles auf Latein machten. Jede Universität, die ja dann wirklich an jeder Ecke aus dem Boden gesprossen sind, kann man fast sagen. Also überall in Deutschland entstanden Universitäten, also im Heiligen Römischen Reich. Europa und das Heilige Römische Reich wurden damit auf einmal ein Wissenskontinent, weil die sich gegenseitig bekämpfenden Territorialherren natürlich alle völlig wild darauf waren, eine geile Universität bei sich zu bauen. Ja, und die waren auch alle wild darauf, möglichst viele Studenten zu kriegen, weil sie erhofften, nicht zu Unrecht, dass da ihnen irgendwie intelligente Dinge entstehen. Genauso wie sie Künstler angelockt haben. Und also große Künstler haben in ganz kleinen Fisselsdörfern gearbeitet und haben diese Städte berühmt gemacht. Also Bonn mit Beethoven und Weimar mit Goethe und Schiller. Das waren alles Fisselskäfer, die eben durch ihre Kurfürsten oder Fürsten oder Territorialchefs bekannt wurden, dadurch, dass sie solche Leute gefördert haben. Und damit wurden beide groß sozusagen. So, 1088 also beginnt es und diese Juristen, die auf Latein unterrichtet wurden, die sprachen auch alle Latein, also das Umgangslatein.
Völlig bekloppt eigentlich, oder? Die, damals schon eine tote Sprache den ganzen Tag zu sprechen, einfach nur zur Abgrenzung vom Volk.
Nein.
Nein?
Nicht. Nein.
Heute machen
weil
die das.
War, ja, das ist, das mag sein. Aber das war damals ziemlich intelligent. Weil nämlich, wenn sie alle Jura auf Latein machen, dann können alle Studenten und alle Professoren an jeder Universität lehren und hören.
Die Lingua Franca war das. Ah.
Ja, genau. Und das haben, das, 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 populär, so das ist das Französische heute. Also das,
ja, ja, klar.
Das, ja, so. So, und deswegen konnten diese Juristen, das haben die auch gemacht, die sind über den Kontinent gewandert von einer Uni zur anderen, wenn sie wollten, und haben überall gelernt oder gelehrt. Auch die Professoren sind auch in der Nähe gegangen. Die wurden dann teilweise angelockt mit guten Honoraren, mit guten Studienbedingungen, mit guten Jobs hinterher. Also im Grunde genommen wie heute. So, und das alles beginnt, oder diese Entwicklung beginnt ungefähr 100, 150 Jahre vor dem Sachsenspiegel. Das heißt, es war schon sinnvoll, dass man, ich sag mal, überall anfängt aufzuschreiben, was geltendes Recht ist. Das gibt auch Vorläufer. Wir haben schon mal, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, über das Corpus Juris Civilis eine Sendung gemacht.
Ja.
Haben wir. Das war sozusagen ein erster Vorläufer, aber auf ganz groß gedacht. Also der ist 536 nach Christus veröffentlicht worden und beinhaltete die römischen Gesetze der vergangenen 200 Jahre, also zurückgehend etwa bis, sagen wir einfach mal, 200 nach Christus. Alles, was in diesen 200, 300 Jahren an Gesetzen erlassen wurde, wurde in dem Corpus Juris Civilis gesammelt und veröffentlicht. Und damit konnte man nach diesem Gesetzeswerk lehren und Leute klug machen und sie konnten sozusagen da sehen, wie das alles geregelt wird. Und der nächste, sozusagen, oder der das eben so ähnlich gemacht hat, ist dieser Sachsenspiegel. Und der Sachsenspiegel ist tatsächlich auch eine Rechtsgeschichte geworden. Also das war tatsächlich die erste deutschsprachige, für jeden verständliche Zusammenfassung des geltenden Rechtes im Raum der Sachsen. In, ich sag mal, in Kleve, ja, im Nordrhein-Westfalen.
Das war dann aber auf in irgendeinem Deutsch geschrieben und nicht mehr.
Das Niederdeutsch, genau. Das war
ja, damals. Ja, habe ich ja eben vorgelesen. Ja, stimmt. Ja, ja, genau.
Ja, ja, also das war damals, konnten die Leute das verstehen. Mhm. So, insofern.
Nee, also es war nicht in Lateinisch, das.
Nein, okay. Es war nicht in Latein. Das ist im Übrigen dann von Luther auch gemacht worden. Der hat auch gesagt, Latein, das versteht kein Mensch. Du musst mir überlegen, die Kirchen oder in den Kirchen wurde auf Latein gepredigt.
Das ist unglaublich. Also ist die eigentlich Leute,
die wussten gar nicht, was das ist. Die saßen da einfach nur.
Das ist echt interessant, dass die Leute sich das im Grunde so lange haben bieten lassen, statt zu sagen, hä, lauter, ich kann dich nicht verstehen. Oder irgendwie so. Also einfach sagen, hör mal, Pfarrer, da kannst du mir ja viel erzählen, aber diese, ich sag mal, dieses. Ja, nee, das ist ein liberales Argument, das kannten die damals noch nicht so.
Nein, das ist, damals war ja auch der Unterschied zwischen der Kirche und den Menschen so riesig groß, wie er selbst heute natürlich auch noch nicht mehr in der katholischen Kirche nicht mehr ist. Also die waren ja gar nicht auf einer Ebene, das waren ja Untertanen. Aber ich finde noch etwas interessant, 1220, das ist ein Datum, da ist 5 Jahre vorher in England die Magna Carta unterschrieben worden. Mhm. Und die Magna Carta, die hatte natürlich einen anderen Zusammenhang, die hatte einen anderen Ursprung und die hatte auch eine andere Absicht. Aber sie war auch tatsächlich die Festschreibung von geltendem Recht zugunsten der Earls und Lords auf der Insel. Zu Lasten des Königs. Der musste abgeben, das war Johann Ohneland. Und die Könige und die Lords und Earls, die kriegten also Rechte eingeräumt, insbesondere rund um London. Und dazu gehörte eben auch die von dir eben schon erwähnte Habeas Corpus Akte.
Das ist aber das später aber dann auch erst, ne?
1215.
Habeas Corpus war 1215? Ich dachte 1600 irgendwas.
Ach, guck. Ja, die wurde dann noch, nein, das wurde dann nochmal in der Glorious Revolution nochmal wieder aufgenommen.
Ah, okay.
Aber die Gültigkeit, das ist ein frühmittelalterlicher Haftbefehl. Mhm. Das heißt übersetzt, bring mir den Körper, A, entweder damit ich ihn befragen kann oder B, dass er eine Zeugenaussage machen kann. So, hast du den Körper, hast du die Aussage. Und die Habeas Corpus Akte im modernen Sinne bedeutet, hast du den Körper, muss ich nach 24 Stunden in der Bundesrepublik, jedenfalls nach 24 Stunden jemanden feststellen lassen, das ist der berühmte Haftrichter, der sagt, jawohl, der ist derjenige, der uns eine Aussage machen kann, oder der ist ein Verdächtiger und der muss jetzt bleiben oder eben nicht. So, und diese Habeas Corpus Akte, die wurde 1215 auch festgeschrieben, und es hat immer und ewig Streit gegeben, weil der König natürlich unentwegt dagegen verstoßen hat. Man kann diese beiden Urkunden nicht miteinander vergleichen, außer dass sie zeitlich wirklich fast gleichzeitig erschienen sind und man daraus vielleicht ableiten kann, dass die Menschen am Beginn des 13. Jahrhunderts ein Bedürfnis hatten nach einer vernünftigen Rechtsprechung, nach gleichen Gesetzen für die Menschen, das ist also eine Art Gleichheit vor dem Gesetz erscheint, wobei beides noch nicht sozusagen die Reinform ist, aber es ist ein Schritt in diese Richtung. Die Magna Carta ist eine der wichtigsten Urkunden, nicht nur für England auf dem Weg zur Demokratie, sondern für überhaupt für die Entwicklung der modernen Staaten. Und der Sachsenspiegel ist tatsächlich ein Schritt in Richtung moderne Rechtsprechung, weil eben die Grundprinzipien, die gelten heute noch, also öffentlich gemacht, jeder, egal welche Seite in so einem Prozess, also sowohl die Richter als auch die Schöffen, als die Verteidiger, als die Ankläger, die Staatsanwaltschaft etc. etc., sie haben sich alle nach den Regeln zu halten und zu handeln, die, ich sag mal, im bürgerlichen Gesetzbuch drinstehen. Mhm. Und wer darüber hinausgeht, der kriegt eine Revision und verliert sie, weil das ist dann einfach falsch gemacht. Ja, passiert ja oft genug, weil jemand dann vielleicht versucht, ich will mal gucken und so weiter. Dennoch, also wir müssen klar festhalten, während des Sachsenspiegels, also 1220, da gab es weder geregelte Verfahren noch, ich sag mal, klare Abläufe, was in welcher Reihenfolge passieren muss. Das änderte sich erst nach und nach, indem das römische Recht, also das Corpus Juris Civilis, das dann 300-400 Jahre später sozusagen nochmal volle Blüte hier in Deutschland und Europa übernommen hat, dieses römische Recht kam, immer noch die Einteilung vorgegeben hat, die es heute noch im bürgerlichen Gesetzbuch gibt, also nach privaten und nach zivilrechtlichen Klagen und so weiter. Und da muss man dann auch einen Anwalt haben bei bestimmten Dingen, da kann man nicht mehr alleine vor Gericht auftreten. Da musste man Personen involvieren, die sich mit dem Verfahren und Gesetzen und Urteilen in vergleichbaren Fällen ausgekannt haben. Das Ganze musste dann schriftlich abgewickelt werden, das muss alles schriftlich festgehalten werden. Und was ganz besonders fein ist, wenn du eine Verurteilung erwirken wolltest vor Gericht, dann musstest du ein Geständnis des Angeklagten haben. Mhm. Also Indizienprozesse waren ausgeschlossen.
Na gut, dann wird er halt so lange peinlich befragt, bis er gesteht, was ich will.
Nein, der wird nicht peinlich befragt, der wird verprügelt.
Das ist ja peinliche Befragung.
Ich weiß wohl.
Pein heißt ja auch, das ist ja auch schmerzhaft. Ist ja, damit
ja, ich wollte nur nochmal klar sagen, also, da war Folter. Das heißt, die Durchsetzung dieses Rechtes war gleichzeitig verbunden mit dem Anwachsen von Folter, weil du einfach dieses Geständnis brauchtest. Also insofern hat es dann noch viele Schwierigkeiten gegeben und viele Dinge, die eben nicht so gelaufen sind. Und es hat auch natürlich dann, ich sage einfach mal, während der Nazizeit einen völligen Zusammenbruch dieses Rechtssystems gegeben. Aber im Prinzip ist der Sachsenspiegel am Anfang oder ja am Anfang der Entwicklung der modernen Rechtsphilosophie und des normalen und modernen Rechtswesens.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Holger Klein und die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 3. März 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.